Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich auf die Diskussion heute mit meinen beiden Gästen, aber auch mit Ihnen, mit dem Publikum. Die Fragen am Ende, das hat Frau Pasch schon erwähnt. Was bedeutet Freiheit heute? Das ist die Frage, die wir jetzt nochmals diskutieren wollen. Wir haben vor einem Jahr schon anlässlich des Jubiläums dieser Lutherschrift hier mit Ministerpräsident Bodo Ramelow und Bischof Heinrich Bedford Strom über die Frage der Freiheit diskutiert zwischen Theologie und Politik damals und heute. Und heute werden wir sie vielleicht literarisch diskutieren, aber auch biografisch, denke ich, mit diesen beiden Gästen, die wir haben, mit zwei Schriftstellern, zwei Literaten, zwei Menschen, die sich auch und gerade mit einer Lebenserfahrung des Bruches, der Umbruchzeit, einer Biografie zwischen der DDR und der heutigen Bundesrepublik beschäftigt haben in ihren Werken. Ingo Schulze, er ist gebürtiger Dresdner, studierter Altphilologe und vielfach ausgezeichneter Schriftsteller. Ich zähle das gar nicht alles auf. Er war Dramaturg in Altenburg, zur Wendezeit auch Journalist. Mittlerweile lebt er in Berlin. Von seinen vielen, vielen Werken werde ich auch nicht alle aufzählen. Es begann mit 33 Augenblicke des Glücks, 1995. Dann folgten Simple Stories, ein Roman aus der ostdeutschen Provinz. Und ganz zuletzt, letztes Jahr, Die rechtschaffenen Mörder. Manja Präkels, sie ist geboren in Sedenick, sie ist Autorin, Journalistin und Sängerin. Sie arbeitete in den 90er Jahren als Reporterin bei der Märkischen Allgemeinen. Damaliger Herausgeber war Alexander Gauland. Sie studierte Philosophie und Soziologie und sie hat die Band Der singende Tresen gegründet, deren Sängerin sie ist. Sie betreibt ganz passend eine Gedankenmanufaktur mit dem Namen Wort und Ton. Und ihr Roman Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, 2017 ist er erschienen, erhielt unter anderem den Anna-Siegers-Preis. Ich freue mich, dass Sie beide da sind. Ganz herzlich willkommen.
Guten Abend. Dankeschön.
Und ja, die historische Tiefe, sie klang schon an, also die Frage der Freiheit, sie hat schon Luther beschäftigt vor 500 Jahren und sie beschäftigt uns heute natürlich gerade besonders. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren ganz sicher viele Diskussionen über Freiheit geführt, gerade die Pandemie hat uns vieler Freiheiten beraubt, die vielen Lockdowns, diejenigen, die sich daran erinnern, diejenigen, die es vergessen haben oder vergessen wollen. Wir haben jetzt eine Diskussion über Impfen, Impffreiheit. Wir haben ganz viele Diskussionen im politischen Bereich über Meinungsfreiheit. Was ist eigentlich Demokratie? Wie kann eine Demokratie Freiheit garantieren? All diese Fragen werden uns sicher auch noch beschäftigen im Verlauf des Abends. Aber vielleicht können wir zum Einstieg wirklich auch biografisch über Freiheit nachdenken und unerzählerisch. Sie haben sich ja beide gerade in Ihrem schriftstellerischen Werk wirklich auch mit der Wendezeit beschäftigt und mit einer Zeit, wo Freiheit als ein großes, sozusagen, wo es auch mit diesem Gegensatz Westen-Osten, Freiheit versus Solidarität, Freiheit versus Unfreiheit, da wurden ja mit vielen großen Begriffen hantiert. Und mich würde es aber interessieren, wie Sie diese Geschichte erzählen würden. Was passierte in den 80er Jahren und was passierte seither? Was war der Begriff der Freiheit damals und wie hat er sich entwickelt? Was hat es bedeutet? Vielleicht wollen Sie anfangen, Manja Präkels.
Nun war ich 15, als die Mauer fiel. Also mein Blick war, also klar, ganz subjektiv und jetzt schon geprägt eher von Aufwachsen und Kindheit in der DDR, von wenig Erkennen, würde ich sagen. Ich stamme aus einem ziemlich angepassten Haushalt. Meine Mutter war glühende Sozialistin, mein Vater hat sich rausgehalten aus allem Politischen, hat bei der HO Handel betrieben und ich erinnere mich sehr stark an die Bilder der Zeit und ich erinnere mich an mein eigenes zum ersten Mal die Grenze nach West-Berlin durchschreiten. Das ist für mich eine Erinnerung, die ich mit dem Begriff verbinde und vor allen Dingen mit der Erkenntnis, okay, hier war überhaupt eine Mauer. Ich habe die vorher nicht gespürt, nicht gesehen. Die hatte für mich nicht existiert. Die Welt hatte da geendet. Erst als ich durchschritt, habe ich verstanden, dass da eine andere Welt war. Eine zweite Sache, die mir spontan einfällt, wenn es um Freiheit geht ist und um Sprache, ist das Reden der Leute. Also während ich habe kurz vor Mauerfall in so einer Wandzeitungsredaktion gearbeitet und so Parolen und Losungen an Wandzeitungen geklebt und so. Also immer diese starre Sprache, diese schematische, so wie man Bausteine zusammensetzt, die man mit nichts Lebendigem verbindet eigentlich. Und kam dann nach West-Berlin und stellte fest, dass alle redeten sehr viel, sehr schnell und ganz andere Worte benutzten. Und dann auch wieder zurückzukehren und zu spüren in dieser Umbruchzeit, Nachbarn dabei zu beobachten, die vorher geschwiegen hatten, die plötzlich begannen, sich ihrer Freiheit zu bemächtigen und Sprache zu benutzen und ihre Gedanken und Gefühle in eigene Worte zu fassen. Und offenbar waren sie darin sehr ungeübt. Also auf der einen Seite die ostdeutsche kleinstädtische Gesellschaft, da brach etwas auf. Menschen sprachen, wendeten den Blick einander zu und begannen, ihre eigenen Worte zu formulieren oder ihre Gefühle auszudrücken, Forderungen zu stellen. Und auf der anderen Seite das Dauergeplapper in West-Berlin. Also das ist so eine assoziative Antwort auf Ihre Frage.
Interessant, dass Sie auch gleich schon die Frage nach der Sprache reinbringen. Die wird uns natürlich heute auch, glaube ich, sehr beschäftigen. Herr Schulze, vielleicht wollen Sie ein paar Sätze zu dieser Geschichte sagen.
Ich finde das sehr interessant, was Manja Pretels beschrieben hat, weil das war auch mein Eindruck mit der Sprache, allerdings so modifiziert, dass ich den Eindruck hatte, oder sagen wir mal so, vor 89 hat man immer gesagt, an ihrer Sprache werdet ihr sie erkennen. Also so dieses Funktionärsdeutsch. Und ich hatte so mein allererstes Interview auf dem zentralen Poetenseminar der FDJ 1980 war das, oder 81. Da wurde ich gefragt, was ich von dem Besuch in der BRD von Erich Honecker halten wird. Und ich sagte, Herr Honecker, das Ding sofort ausgeschaltet und sagte, das muss Genosse Honecker heißen. Und dann war aber meine Erfahrung, dass nach 89, 90 diejenigen, die sich einer vorgefertigten Sprache, Funktionärssprache bedient haben, die ersten waren, die neue Sprache lernten. Und das brach sich dann so schön gerade mit dem sächsischen Dialekt, oder sie waren auch verpflichtet dazu, solche Worte zu benutzen. Also vielleicht ist Ihnen das damals auch aufgefallen, das Team vom Hauptbahnhof Leipzig, also plötzlich sprach man nicht mehr vom Kollektiv, sondern vom Team, aber das Team auf Sächsisch oder Thüringisch oder so, das klang nochmal anders. Ich muss gestehen, dass ich wenig explizit über Freiheit nachgedacht habe. Wahrscheinlich habe ich sehr darüber nachgedacht, als ich meinen Grundwehrdienst abgeleistet habe in Oranienburg. Das war gerade gestern 40 Jahre her, dass ich habe einrücken müssen. Insofern ist mir das gerade gedanklich nochmal präsent gewesen. Und da gab es so unter Freunden oder die man dort also doch als eher nahe betrachtete, immer die Diskussion, ist das jetzt innerhalb der Kasernenmauern was anderes als draußen? Und natürlich war das innerhalb der Kasernenmauern anders, aber ich habe immer so die Meinung vertreten, eigentlich ist es nicht grundsätzlich anders. Also man kann, auch wenn man dann wieder rausgelassen wird, man kann jederzeit wieder zum Reservedienst zurückgeholt werden. Man hat die Kasernenmauer. Ich meine, ich habe auch die Berliner Mauer nicht so beachtet. Aber wenn man anfing nachzudenken, war das für mich kein qualitativer Unterschied. Also darüber haben wir uns immer gestritten. Ich habe ein Gefühl von Freiheit kommen, würde ich sagen, weil es Veränderungen gab, spätestens seit 85. Also es gab an der Uni, ich habe in Jena studiert, da sollte man immer die Bereitschaft erklären, Reserveoffizier zu werden. Und das war natürlich Quatsch, das zu verweigern. Ich habe Grundwehrdienst gemacht, ich habe Fahneid geschworen. Also es gab eigentlich keinen logischen Grund, die Bereitschaft zu verweigern, aber irgendwie war das so die letzte Verteidigungslinie, wo ich sagte, das mache ich nicht. Und das eskalierte und plötzlich war es aber Ende 85, wo ein Professor zu mir sagte, jetzt haben Sie ja, was Sie wollten. Also wo sich plötzlich wirklich was verändert hatte, also wofür man ein halbes Jahr vorher fast noch rausgeflogen wäre, wenn man über das Wettrüsten anders sprach und plötzlich war Gorbatschow und da änderte sich was. Und dann, ich höre jetzt, ich rede immer zu lang, Ich hatte dann, habe in Altenburg 1988 am Theater angefangen zu arbeiten, und jedenfalls 1988 am Landestheater Altenburg, muss ich sagen, hatte ich alle Freiheiten, die ich wollte. Wir hatten eine Anwesenheitspflicht von 10 bis 14 Uhr, da lag die Mittagspause dazwischen. Ich durfte mir für Leipzig die Giftscheine selbst schreiben. Wir haben immer mal gehofft, dass uns eine Inszenierung verboten wird, was nicht passiert. Und wir hatten dann natürlich Zeit für die Revolution. Und sagen wir mal, den Gipfel der Freiheit, auch wenn es furchtbar anstrengend war und so, aber würde ich im Nachhinein in diesen Monaten des Übergangs verorten. Also sagen wir mal von Ende Oktober bis irgendwie ins Frühjahr 90 hinein, vielleicht bis in den Sommer.
Die Zeit der Freiheit, wo alles möglich schien.
Naja, da kam, ich meine, man muss ja sagen, Demokratie und Freiheit haben sich ja doch die Ostdeutschen selbst erkämpft. Und es war die große Hoffnung, jedenfalls bei mir, sozusagen Demokratie, Freiheit plus Gemeineigentum. So. Und sozusagen die Freiheiten, aber auch die grundsätzlichen Sicherheiten, was ja nicht, in meinen Augen nicht kein Widerspruch ist. Und das war großartig, also dass utopische Dinge plötzlich auf der Tagesordnung standen.
Also so ein Moment, der aber dann in der weiteren Entwicklung sehr schnell sich veränderte in eine Richtung, die Sie ja jetzt auch immer wieder sehr kritisch beschrieben haben. Also sowohl sozusagen aus politischer Hinsicht, aber auch zum Beispiel in Ihren Erzählungen, auch in einer persönlichen Hinsicht, was das mit der Gesellschaft dann gemacht hat, wie sich da die Dinge verändert haben. Sie haben so schön gesagt, Zeit für die Revolution zu haben, das muss man ja auch haben. Aber Sie beschreiben ja die Wende durchaus in einer Zeit, wo Sie Teenager waren. Mhm. Da hatten Sie viel Zeit, Teenager haben viel Zeit. Mhm. Aber es war nicht unbedingt eine Revolution, die daraus folgte.
Ja, es war das Atemlose der Zeit. Also es ging alles so schnell, also die Welt zerfiel ja in einem Augenblick, in einem Hauch. Und die Menschen haben sich ganz schnell versucht anzupassen. Aber das funktionierte ja gar nicht. Es knirschte ja die ganze Zeit im Gebälk. Und alle waren eigentlich überfordert. Also ich glaube, diese Mischung aus permanenter Überforderung in Anpassung, die Möglichkeiten ergreifen, überschauen, was geschieht, sich selbst einbringen, vielleicht politisch Möglichkeiten sehen, sich einzumischen, aber auch beruflich vor allen Dingen. Also wie geht das weiter? Wovon lebe ich morgen? Also ich habe durchaus das als so eine strudelhafte Zeit erlebt, in der die Gewissheiten verschwanden, die Utopien und alle Leichtigkeit und alles, was schön und groß daran war, das ist sehr schnell überlagert worden von existenziellen Nöten. Und für uns persönlich, also ich gehöre ja der Generation Schäpe Mundlos Bönhardt an, also wir waren Pubertierende, beim Mauerfall und waren ein Stück weit uns selbst überlassen, was ja erstmal eine großartige Sache sein kann. Also ich habe das auch genutzt. Ich bin dann einfach nicht zur Schule gegangen, weil die desorientierten Lehrer uns eh nichts beibringen konnten. Die wussten ja selbst nicht, es gab ja nicht mal Unterrichtsmaterial ein ganzes Schuljahr lang. Man wusste gar nicht, auf welcher Basis man uns unterrichtet. Also sind wir nach West-Berlin gefahren und haben uns die Straßen angeschaut, den Leuten zugehört. Und das war die Schule. Da haben wir mehr gelernt als bei unseren, wie gesagt, desorientierten Lehren. Einerseits das, also schon so ein persönlicher, große Momente, in denen wir erkannten, was möglich sein kann, wie man sich selbst auch denken kann, was für ein Leben man sich vorstellen könnte für sich selbst. Gleichzeitig aber eben der totale Verfall. Ende 90 gab es eine Arbeitslosenquote unter Frauen bei uns in der Stadt von 60%. Das heißt, sofort haben die großen Werke geschlossen. Und in dem Strudel der sozialen Katastrophe passierte das Gegenteil von Freiheit, denn die Uniformierung, die Rechtsradikalisierung unter Jugendlichen meiner Generation war einfach da, war nicht wegzuwischen. Westdeutsche Neonazis waren die Ersten, die kamen und warmen für ihre Ideen und auch sofort Gehör bekamen bei ganz vielen desorientierten Leuten. Und plötzlich konnten wir nicht mehr vor die Straße gehen. Also im Prinzip erinnere ich die Zeit von 91 bis 93, eigentlich 90 bis 93, als eine Zeit, in der ich kaum vor die Straße gehen konnte. Es war wie, zu Hause eingesperrt sein, im Prinzip aufgrund des rechtsradikalen Terrors auf den Straßen. Also das war eigentlich die zerrissene Grunderfahrung. Ja, einerseits wissen, was da schlummert und die Möglichkeiten, die man ergreifen könnte, und andererseits aber auch zu sehen, dass alles ins Nichts fällt.
Und Sie haben ja darüber einen wahnsinnig eindrücklichen Roman geschrieben, über diese Zeit, was mit diesen Teenagern passiert und wie Verhältnisse auch zerbrechen, wie Gewalt auch geschieht. Also das ist auch ganz schwer auszuhalten, zum Teil das zu lesen. Und jetzt letztlich, ich bin trotzdem immer ratlos geblieben, weil Sie es nicht erklären, Sie beschreiben es. Sie beschreiben es dicht. Mhm. Und ich habe das Ingo Schulze schon gesagt, ich selber komme aus der Schweiz, ich habe sozusagen weder für Ost- oder Westdeutschland so eine klare Vorstellung gehabt, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Und für mich ist es immer wahnsinnig interessant, das Verhältnis auch zu sehen von Ost- und Westdeutschland, weil Ingo Schulze gibt viele Interviews und in vielen Interviews wird er gefragt, was die Ostdeutschen falsch machen. Und das finde ich eine ganz mühsame Frage. Mhm. Ich finde es aber trotzdem nach wie vor schwer zu verstehen, gerade weil ich sozusagen aus einer ganz anderen Kultur komme, was da passiert ist in diesen frühen 90er Jahren in Ostdeutschland. Hm?
Ich erinnere mich an eine, also um das vielleicht nochmal zu bebildern, ich finde es wirklich auch für mich schlüssiger, Beispiele zu sammeln in Gesprächen mit Leuten, als jetzt das alles zu beurteilen, was ja auch unfassbar subjektiv ist und weil all diese verschiedenen Perspektiven ja auch zu wahrzunehmen sind und wichtig sind. Ja, also zum Beispiel auch es gab die DDR war durchaus eine migrantische Gesellschaft, es gab Menschen, die nicht weiß waren und die dementsprechend die Zeit noch ganz anders erlebt haben als ich. Deren Perspektive wird jetzt langsam, gerät jetzt auch langsam in eine allgemeine Debatte und das ist ja notwendig. Wir hatten einen Lehrer, der wurde uns zugeteilt, eine alte Lehrerin verschwand plötzlich von der Schule, es wurde gemunkelt, Stasi-Vorwürfe und so weiter. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, ja, letztlich war sie eine Art Bauernopfer. Also tatsächlich gab es eben, sie war eine glühende Kommunistin, gab es wohl Verstrickungen durchaus. Aber also wirklich nachweisen konnte man ihr nichts. So ein klassischer Fall von, ja, sich gemein gemacht und über die Klinge gesprungen anstelle anderer, die es wahrscheinlich hätten, also bei denen es wahrscheinlich wichtiger gewesen wäre, die nicht weiter gewähren zu lassen. Jedenfalls war die Lehrerin plötzlich weg. Es wurde uns nicht erklärt und es wurde uns ein westdeutscher Lehrer vorgesetzt, der nun so mit so einer jetzt macht euch mal locker Haltung so vor uns stand und wir hatten eben noch so so da gesessen und also eine relativ strenge Schule, an der ich war und man hat, also es gab Lehrer, bei denen haben wir stramm gestanden, ja. Und dann stand der, jetzt macht euch mal locker, und ich konnte den nicht ernst nehmen und er konnte mit uns auch nichts anfangen. Jahre später habe ich den jetzt getroffen bei einer Lesung. Ich lese diese Stelle vor. Ah. Er hat mich eingeladen in die Schule. Er ist inzwischen Rektor, also Direktor in der Gegend. Die ostdeutschen Direktoren wollten mich nicht einladen. Der Westdeutsche war es, der sich traute, dieses heiße Eisen anzufassen, die 90er Jahre und rassistische Grundstimmung damals. Und während ich das lese, sehe ich ihn an und denke, das ist der. Und er wusste das auch nicht. Ihm ist das dann auch in dem Moment, also wir beide schauten uns an und erkannten einander wieder. Er hatte das Buch schon genau gelesen, aber er war nicht auf die Idee gekommen, dass er da irgendwie gemeint ist. Und der erklärte dann, also so wie wir uns fürchteten rauszugehen, der aufgrund des Mangels an Fremdenzimmern, Pensionen, Hotels in der Gegend, wurde dieser Westdeutsche in einem Asylbewerberheim untergebracht und erlebte, wie allabendlich die Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen des Dorfes drumherum sich versammelten und Pogrom spielten. Ja, also wirklich mit Drohgebärden, mal ernster, mal weniger ernst. Also wie so eine Folklore, da ein ganz furchtbares Szenario abspulten. Und er saß da drin und fürchtete sich. Und er stand nun vor uns, dieser Klasse, sah mich und meine Mitschülerinnen und er dachte, wir sind das. Der konnte das nicht unterscheiden. Das hätten wir auch wir sein können. Ja, und das fand ich eine ganz spannende Erkenntnis und Begegnung, um die Jahre nochmal auch zu erklären, wie wir einander gegenüberstanden.
Also ich möchte wirklich, hätte ich hier gern so eine Trommel, die Werbetrommel für Manja Pregels Roman. Ich habe den jetzt wieder gelesen, zum Teil zum ersten Mal gelesen. Und ich kenne eigentlich kein Buch, dass diesen Umbruch aus dieser Perspektive, in dieser Klarheit, Schonungslosigkeit und in dieser Literarizität auch beschreibt. Und das, was Sie zu Recht irritiert, halte ich auch für ein großes Plus von diesem Buch, dass diese Ich-Erzählerin eigentlich nie irgendwie sagt, wieso machen die das? Wieso sind meine Klassenkameraden? Warum wollen die mich umbringen? Ja? Also das ist jetzt nicht übertrieben. Und trotzdem gibt das Buch, glaube ich, sehr eindeutige oder sagen wir mal sehr offensichtliche Antworten. Es bricht alles zusammen. Ich habe das in Altenburg, das ist ja jetzt der östlichste Zipfel von Thüringen, auch erlebt, wie im Jahr 90 alles zusammenbrach. Und später hat man natürlich die Statistik und weiß, dass es 70% Deindustrialisierung gab. Und es brauchte 17 Jahre, bis das DDR-Niveau wieder erreicht war. Also das ist, das muss man sich schon vor Augen führen. Und für mich ist das, was Manja Pretels schildert, uns trennen 12 Jahre. Ich habe das aus einer anderen Perspektive erlebt, nämlich ich hatte mit Freunden eine Zeitung gegründet, weil wir die Demokratisierung der DDR begleiten wollten. Und das war natürlich dann Mitte Februar kam die erste Ausgabe, Mitte 18. März die Wahlen, wo im Prinzip klar war, das geht ganz anders. Und dann der erste Winter 90/91, da hatten wir genauso Angst, dass die Neonazis in die Redaktionen kommen, unsere Computer kurz und klein hauen und den Vandalismus versichert ein niemand. Und also ich habe es aus einer anderen Perspektive, nicht als auf der Straße unmittelbar Bedrohte, aber es war furchtbar, was da passierte, und es konnte eigentlich erst mal keiner sagen, wo kam das her. Es brach nur alles zusammen. Und bei Manja Pretels wird das, glaube ich, auch sehr genau gezeichnet, dass natürlich die suchen nach etwas, das könnte auch etwas anderes sein. Also ich habe in der Zeit so einen jungen Neonazi kennengelernt, und der ganz furchtbare Sachen sagte, aber es klingt jetzt blöd, ein lieber Kerl war. Also eigentlich war er ein Hooligan, aber und mit einer anderen, dem habe ich dann immer Bücher gegeben, gesagt, bring die mal zu der, und die hat gesagt, bring die mal da, und der las die, und am Ende war er ein Grufti. Also der suchte nach etwas, das war vielleicht besser Grufti als das. Das ist jetzt auch nicht typisch vielleicht, oder dass das überall so geht, aber das hat mir vieles klar gemacht. Ich meine, das Entscheidende war, einerseits ging die Welt auf, und mit der D-Mark in der Hand könnte man auch in die Welt fahren. Das ist also das erste Mal nach Italien und so weiter. Also das, also wo man dann schon nachträglich auch die Wut bekam, dass man das hätte nicht sehen sollen oder erst, wenn man ein Rentner wird, bestenfalls. Und andererseits war natürlich dieser Umtauschkurs das Todesurteil für die DDR-Wirtschaft. Und das hatte verheerende Folgen, dass sozusagen 4 Millionen arbeitslos wurden. Im Westen bekamen 2 Millionen Arbeit. Unter diesen 2 Millionen müssen sehr viele auch aus dem Osten gewesen sein, weil natürlich dann, was man angeblich verhindern wollte mit der D-Mark-Einführung, dann ging die Abwanderung erst richtig los. Und das ist so eine Zäsur. Und wenn man sich anschaut, wie lange hat das mit Griechenland, Spanien, Portugal gedauert, bis die in die EG kamen. Wie lange hat das mit Polen, Ungarn, Slowenien gedauert, bis die in die EG kamen? Es gab im Osten, also in der DDR, absolut keine Übergangsfrist. Und als erstes die D-Mark. Wenn man das mit der Bundesrepublik, mit dem Dollar gemacht hätte, zu ähnlichen Bedingungen, wären die auch erledigt gewesen. Ja? Also da muss man wirklich noch mal genau hingucken. Und das führt jetzt zu weit. Aber gucken Sie sich noch mal die ersten Februartage 90 an, was politisch passiert. Weil Ost- und West-CDU, also die West-CDU, wollte nichts mit der Ost-CDU ganz lange zu tun haben. Also das ändert sich erst Ende Januar, Anfang Februar 90. Der Hans-Otto Pöhl sagte, also der Bundesbankchef, um Gottes Willen keine Währungsunion, die Verschuldung hält sich im Rahmen, schrittweise heranführen. Also es gab ganz, ganz Alternativen, ganz viele Alternativen. Und ich muss so sagen, also Kohl ist der Kanzler des Beitritts, der eine wirkliche Vereinigung verhindert hat. Mhm. Also das könnte man vielleicht im Gespräch noch ausführen, aber kann man auch widersprechen. Aber ich war gerade gezwungen, mich dann nochmal genau damit zu beschäftigen. Und wenn man das mal Tag für Tag anguckt, was da passiert, das ist sehr aufregend und ungeheuerlich.
Vielleicht, wenn wir jetzt... Wenn ich darf, ich glaube, dass diese Beschreibung dieser Zeit, dieser Utopien, auch man hatte eine utopische Fantasie, es war alles möglich, aber was dann kam, war die BRD und ein westliches Freiheitsverständnis, was vielleicht noch nicht in der gleichen Weise wie heute, da ist jetzt mein historisches Gedächtnis, glaube ich, auch etwas kürzer als Ihres, Herr Schulze, doch schon sehr stark Freiheit in einer neoliberalen Weise als Freiheit zum Konsum, also eine wirtschaftliche Freiheit verstand. Und vielleicht sollten wir über diese Entwicklung vielleicht auch nochmal in dem großen Bogen, weil das ist ja eine Entwicklung, die nicht angehalten hat. Also aller Fehler zum Trotz, aller Verwerfungen zum Trotz, aller sozusagen nachweisbaren und auch sichtbaren Probleme, die dadurch kreiert werden, dass man die also Freiheit vorrangig als Freiheit der Wirtschaft und des Unternehmertums begreift. Das ist ja eine Tendenz, die gab es in Westeuropa seit den 60er Jahren ungefähr in dieser Verschärfung. Und das scheint ja so ein Zug zu sein, der immer weiter rollt. Und jedes Mal, wenn eine Krise kommt und man denkt, ja, vielleicht müsste man jetzt noch mal anders über Freiheit nachdenken, passiert nicht so viel. Und das, ich weiß nicht, vielleicht war das meine Naivität jetzt auch mit der Corona-Krise, dass ich dachte, da passiert vielleicht etwas. Es ist nicht wahnsinnig viel passiert. Vielleicht so, also in meiner Rückschau haben wir ein Problem, aus diesem konsumorientierten neoliberalen Zug auszusteigen, von dem wir aber doch ziemlich gut angeben können, warum diese Art von Freiheit auch für den Planeten nicht so gesund ist und für uns vielleicht auch nicht. Also da scheint es eine Kontinuität zu geben, oder? Die man eigentlich in den letzten 30 Jahren ganz ungebrochen ist. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, leider. Ich noch kurz in der Zwischenphase, Ende der 90er Jahre, habe ich erschreckenderweise festgestellt, und ich glaube, das hat auch damit zu tun, also es fehlte eine politische Bildung bei Kindern und Jugendlichen, mit denen ich viel zu tun hatte. Ich habe dann gleich direkt nach dem Abitur 92 bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung angefangen. Und habe dann sehr viel, also die Themen beackert, die Kollegen, auf die die keine Lust hatten. Also Kultur und Jugendliche. und Feuerwehrfeste. Und
gerade darüber habe ich auch geschrieben. Und Innungstreffen.
Genau, Taubenzuchtvereine. Und nichts dagegen, das waren tolle Begegnungen mit sehr, sehr spannenden Leuten. Die Kinder und Jugendlichen, die hatten jetzt kaum Räume. Also die wurden quasi ihrer Möglichkeiten zur Entfaltung eigentlich von vornherein war nicht gegeben. Man braucht einen sicheren Ort. Sichere Orte, die es übrigens bis heute flächendeckend in Ostdeutschland, nachdem eben die Clubs geschlossen haben, an die Betriebe angeschlossenen Einrichtungen zu schlossen und so. Es gibt sehr wenige Orte. Oftmals sind es Kirchengemeinden, die als junge Gemeinde ziemlich offen Räume zur Verfügung stellen, weiterhin. Und das ist oftmals das Einzige, was es gibt. Und damals gab es mehrere Initiativen, dass eben Jugendliche selbst verwaltet. Also eben so selbstverwaltete Zentren, wie sie in Westdeutschland flächendeckend existieren, oftmals auf dem Engagement Einzelner fußend, aber dann doch über die Jahre wuchsen. Sowas sollte eben entstehen und das habe ich sehr befördert, fand das gut. Und stellte aber fest, dass die Kinder und Jugendlichen sehr überfordert waren mit ihrer Freiheit. Die Frage, was machen wir denn jetzt? Wer leitet uns denn an? Wie soll denn alles weitergehen? Also es war ein ganz mühseliges Lernen zu Hause. Die Familien, also die Geschichte schneidet ja nicht ab, sondern es geht ja fort. Die Leute saßen zu Hause, die Eltern waren dauerarbeitslos. Die ABM-Maßnahmen griffen, die 1-Euro-Jobs, die ja später, also diese ganze Mühle, die später mit Hartz IV noch manifestiert wurde, also das, die Entwürdigung von Leuten und ihre Kinder... Die jungen Leute standen da und niemand brachte ihnen jetzt irgendwas bei. Und das fachpolitische Bildung wurde immer vernachlässigt, solange ich mich erinnern kann, an den Schulen. Und wenn ich jetzt rumfahre heute an Schulen, sind das die ersten Stunden, die wegfallen, aufgrund von Lehrermangel. Ja, also wenn es darum geht, wie können wir die Stunden besetzen, klar müssen Deutsch, müssen die Grundfächer Deutsch, Mathe, Geschichte besetzt sein, aber politische Bildung fällt weg. Und das kontinuierlich über die Jahre. Und was das ausmacht, und das sind ja heute junge Erwachsene, Leute in meinem Alter, die die AfD wählen und die andere Wege gehen. Oder aber im Konsumismus sich vergraben, wenn sie dann geschafft haben, irgendwie erfolgreich zu sein. Ich will sagen, es fehlte ein entscheidender Schritt des Miteinanderlernens in dieser Not und in der Entvölkerung ganzer Landstriche. Ständig sind immer die gegangen, die was angestoßen haben, bis heute. Kontinuierliche Arbeit lässt sich schwer machen. Man hat Freiheit, man hat Mittel, aber man braucht auch ein paar Leute, die zeigen, wie es geht. Und das fehlte sehr stark. Und das fehlt auch bis heute. Also damals, wir haben dieses Projekt Jugendclub nach einem Jahr aufgrund ja eigentlich der Unfähigkeit der Kinder und ihrer Verweigerung von sich aus sich herauszutreten und sich zu beteiligen, ganz deprimierend hingeschmissen. Und dass der Konsumismus, der ja für alle möglich ist, also man kann ja auch mit ganz wenig Geld, dann gehst du halt zum Kick. bei uns, ich wohne am Halleschen Tor, wo es in Berlin, wo es auch ziemlich viel Armut gibt. Und da kaufen sich die Kinder dann statt der Cracker, die Kinder mit mehr Geld sich holen, die holen sich diese chinesischen Suppen, die man so aufkochen kann. Diese kleinen knisternden Suppenbeutel, die werden dann draußen so zusammengeknallt und die werden wie Chips gegessen. Ich will sagen, Konsumismus funktioniert für alle. Mhm. Und das ist an die Stelle getreten, leider flächendeckend. Also ja, ich beobachte das auch mit Schrecken, dass das so ist.
Ja, Freiheit war ja, wenn man es jetzt so, Kalter Krieg, das war ja Freiheit, das war sozusagen der Slogan des Westens und der Osten hatte immer Frieden. Das wurde blöderweise immer natürlich gegeneinander ausgespielt. Und ich würde schon sagen, dass der Westen mehr zu bieten hat als ökonomische Freiheiten. Das ist schon enorm, was da passiert ist, aber eigentlich immer als eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Gesellschaft. Also ob das die Rockmusik war oder also das waren ja alles erstmal Dinge, die kritisierten, die protestierten. Und das ist halt dann durchaus auch wieder aufgesaugt worden so, aber es hatte immer eine Selbstverständigung und das haben wir ja auch bewundert und nicht, dass es das im Osten nicht gab, das gab es auch, aber natürlich trat das nicht in dieser Fülle in Erscheinung, wobei ich sagen muss, ich lerne vieles nachträglich kennen, also viele DDR-Filme, viel DDR-Musik hole ich jetzt nach, die eigentlich in meine Zeit gehört haben, also die ich damals hätte wahrnehmen können, aber da gab es so ein, man kann es schon Arroganz nennen, die ich besaß, so, was aus dem Osten kommt, hat mich nicht so interessiert. Der Westen war so. Und ich muss sagen, ich hab selbst für mich keine Definition so von Freiheit, aber ich würde das in der Richtung suchen, dass das, was mir wichtig ist, was mir richtig erscheint, was ich als notwendig ansehe, ob ich das in einer Gesellschaft leben kann. Also wir haben ja in der Schule immer gelernt, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit und die daraus abgeleiteten sachkundiges Verhalten so ähnlich. Das fand ich nicht ganz schlecht, aber wer definiert da halt die Notwendigkeiten? Und wenn man das aber tatsächlich ernst nimmt, ist das gar nicht so weit voneinander weg. Und wenn ich jetzt dieses unmittelbar politisch-ökonomische, oder ja, das lässt sich nicht voneinander trennen, aber ich will auf eins hinaus, wenn ich möchte gerne so leben, dass durch meine Art und Weise des Lebens niemand anders geschädigt wird und möglichst eben auch nicht sozusagen die Lebensgrundlagen. Und wenn man das als Frage stellt, dann ist natürlich heute die Frage, wie gehe ich eine Woche lang einkaufen, ohne keine Schweinerei zu begehen. Ja. Und das ist natürlich etwas, was sich durch diese Öffnung verschärft hat. Also Sie erinnern sich vielleicht, einige unter Ihnen, wie Otto Schily nach der, ich weiß nicht welche Wahl, das war aber noch 1990, diese Banane in die Kamera hielt, um zu zeigen, die Ostdeutschen haben nur den Wohlstand gewählt und nicht uns Grüne. Und da gab es natürlich riesen Aufruhr und Pro und Contra, aber alle taten eigentlich so, als würde eben die Banane an Rhein und Mosel wachsen. Und es war sozusagen der ganz selbstverständliche Anspruch, wir möchten jetzt auch so über die Welt verfügen. Und ich meine, das ist jetzt ein Jahr her, anderthalb Jahre. Ich denke, man muss es immer eigentlich aufschreiben, wo irgendwie eine Supermarktkette sagte, wir zahlen für die Kiste Bananen einfach jetzt 2 Euro weniger. So. Und das sind diese Konflikte. Und nun müsste man mal untersuchen, wie das in der DDR war. Also einfach, weil es viel ärmer war, hat es natürlich gar nicht so auf Kosten der anderen leben können. Hätte es vielleicht schon gerne gemacht, aber ging gar nicht. Wir hatten halt die kubanischen Orangen. Und das klingt jetzt zynisch, ich meine das aber weiß Gott nicht so. Ich bin in Altenburg froh, dass Rositz und diese ganzen Dreckschleudern da bei Bonner, dass das abgeschaltet wurde. Aber wir mussten unseren Dreck noch selbst schlucken. Und heute, gut, Technologie spielt auch eine große Rolle, das soll man nicht verdecken, aber wir sourcen out. Und wenn sozusagen China heute mit dieser unglaublich schrecklichen CO2-Bilanz dasteht, muss man sagen, aber von dort kommt das Zeug, das wir haben wollen. Und mit der Landwirtschaft ist es genauso und mit den Bodenschätzen. Also das sind Dinge, die meiner Ansicht nach viel zu wenig in den öffentlichen Diskussionen eine Rolle spielen und die natürlich auch diesen doppelten Boden, auf dem wir uns bewegen. Also ich habe 2 Töchter, die gehen zu Fridays for Future und dann sage ich, aber überlegt mal, ich weiß es auch nicht, aber wo kommen eure Turnschuhe her? Wie ist es mit euren Handys? So, also man hängt da drin. Das heißt jetzt nicht, dass ich fatalistisch bin, aber es braucht einen sehr, sehr viel radikaleren Ansatz.
Ja, der Turnschuh darf reisen, aber Menschen dürfen es nicht. Also der Turnschuh kann die ganze Welt einmal umrunden und sinnloserweise irgendwo zusammengesetzt werden auf allen Teilen der Welt und am Ende kommt er ganz günstig hier in den Laden und man kann ihn kaufen. Menschen bleiben an der nächsten Grenze hängen und werden eben schlechter behandelt als die Dinge. Auch das ja zu Freiheit und dem, was jetzt gerade, also in Frankfurt oder sieht man, glaube ich, zurzeit jeden Tag Menschen, die über die Brücke kommen oder die sich versuchen durchzuschlagen, beziehungsweise dem wurde jetzt Einhalt geboten, weil es Abkommen gibt und die Menschen schon an der polnischen Grenze polnisch-weißrussischen Grenze abgefangen werden. Also erstmal der Warenverkehr, der offene, das geht alles, das sollen wir tun. Aber was ist mit den Menschen? Spannend finde ich nochmal in der Rückschau, die Alternativlosigkeit, die sich plötzlich auftat. Also plötzlich war es ja eben, der Westen war das Modell. An dem musste jetzt gelernt werden, ganz schnell. Und wer das nicht schaffte, war zum Untergang verdammt. Das war ja einfach so die Grundstimmung und da steckte ja auch viel Wahrheit drin. Das galt ja auch nicht nur für die DDR, sondern für ganz Osteuropa.
Für die ganze Welt.
Ja, für die ganze Welt. Und und in dieser Alternativlosigkeit, es ist natürlich eine große Traurigkeit darin, ja, aus der sich wo diese Trostmaschine Konsumismus dann angeworfen wird und irgendwie ganz gut funktioniert. Was ich spannend fand bei einer Reise vor 3 Jahren, da war ich in Usbekistan, Tadschikistan, in der Mongolei, in Ländern, die diesen Umbruch ja ganz anders und mit größter Brutalität erdulden mussten. Der mongolische Taxifahrer war ein Lehrer, der nebenbei Taxi fuhr, weil das Lehrergehalt nicht ausreicht, um leben zu können. Das war die erste Begegnung und so waren alle Begegnungen eigentlich. Und stets kamen wir immer auf die DDR als Bezugsrahmen. Die waren alle schon mal stationiert als Sowjetsoldaten. Also die hatten ständig Bezüge. Ja, Dresden kenne ich gut. Und also wir haben uns ständig so unterhalten und so ein bisschen Schulrussisch kann ich auch noch. Und dann war da war so leuchtend kurz so eine gemeinsame Geschichte und ich mit meinem edlen Pass, dem Deutschen, kann halt reisen, sie nicht, also qua Armut und zum Teil auch aufgrund der Passbestimmung Usbekistan kann man nicht einfach rumreisen. Und hochinteressant fand ich aber, in welcher Würde die Leute dort Freiheit nach Hannah Arendt furchtlos und ohne Not, doch so furchtlos mir erschienen, wie freundlich die mich und meine Mitreisenden aufnahmen und uns wirklich, wir sind manchmal nachts, wussten wir nicht weiter und sind bei Privatmenschen untergekommen, die haben uns ihre schöne Stube aufgemacht und wir mussten keine Angst haben, bestohlen zu werden und sie hatten keine Angst vor uns. Das ist etwas, das ist hier so nicht kaum vorstellbar. Also kann ich nicht aus dem Lameng, kann mir nicht vorstellen, dass ich so einfach jemand finde, wenn ich nachts in irgendeiner Stadt hier strande. Mhm. Ja, und das fand ich, also das ist keine Erklärung für irgendwas. Aber es fällt mir nur so auf, dass die Menschen, die nun wirklich nicht im Konsumismus stecken, aber auch, wo die Not aber auch nicht so groß ist, dass sie nicht klar kämen. Die haben halt, die wissen jeden Tag, sie gehen zur Arbeit, das reicht aus, das ist bescheiden, aber es ist ihr Leben. Und sie sind aus dieser Perspektive heraus in der Lage, das zu teilen mit anderen, freundlich und furchtlos. Und es hat mich fast, also ich war richtig beschämt, muss ich sagen, wusste gar nicht, und fühlte mich da selber frei.
Jetzt wird es schon sehr philosophisch, wie ich finde. Wir haben jetzt schon so ganz viele total wichtige Themen gestreift. Also Herr Schulze, wenn Sie sagen, dieser Anspruch, durchs Leben zu kommen, ohne allzu sehr zu schaden, das ist ja so eine wunderbare Maxime, wird schwierig in einem System, was man als schädlich erkennt, zum Beispiel für den Planeten und so weiter, also das Einkaufen. Und auch das Thema der Alternativlosigkeit, was Sie angedeutet haben, das ist ja etwas, was Sie auch sehr eingehend immer wieder beschrieben haben, dass das dem Westen nicht gut getan hat, dass ihm ein Gegengewicht weggebrochen ist und dass er sozusagen nicht mehr in der Art und Weise hinterfragen musste wie zuvor. Aber was Sie jetzt beschrieben haben, auch Frau Präkes, das geht ja schon sehr in Richtung auch, Freiheit ist eigentlich ein innerer Zustand. Denn der Widerspruch zwischen der persönlichen Freiheit, die wir zu erlangen irgendwie suchen oder wo wir versuchen einigermaßen durchzukommen, ohne anderen zu schädigen, ohne die Freiheiten von anderen zu sehr einzuschränken, und dem großen ganzen System, was immer Zwänge haben wird und was wir auch nur sehr begrenzt an einzelnen Stellen ändern können, der führt ja ganz viele dazu. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das heute mehr beobachte als sonst, aber es ist jedenfalls eine Lösung, die viele Philosophen gesucht haben, dass man einfach Freiheit als eine innere Freiheit definiert. Also gegen alle widrigen Umstände, ich kann innerlich frei sein und ich soll mich auch so verhalten. Das ist natürlich eine schöne Lösung, aber sie löst wiederum kein einziges politisches Problem. Und in diesem Widerspruch und Zwiespalt sind wir doch, glaube ich, in der Gegenwart ganz massiv gefangen, weil wir alle in gewisser Weise persönlich uns pflegen und weiter sozusagen entwickeln wollen und zugleich ziemlich hilflos da vor einem politischen System stehen, das wir in gewisser Weise denken, zu reformieren wäre, wie wir aber nicht genau wissen, wie. Wie geht man mit diesem Widerspruch um, der in diesem Freiheitsbegriff ja auch liegt?
Naja, also wenn ich jetzt Vorschläge machen dürfte, was zu verändern ist, dann wären die nicht sehr originell. Also ich denke schon, dass man durch die Stärkung des Gemeinwesens und durch die Einzäumung von kapitalistischen Auswüchsen beziehungsweise, dass man bestimmte Dinge, die lebensnotwendig sind, eben nicht dem Markt überlässt. Markt ist ja nicht Schlechtes, aber das ist ja nicht heute so wie der Samstagswochenmarkt, sondern es gibt ja viele Ökonomen, die sagen, gibt's überhaupt noch Marktwirtschaft bei diesen Monopolstellungen? Aber es muss einfach Lebensbereiche geben, die nicht der Spekulation unterworfen werden. Und mich hat das so geärgert, dass in der Corona-Krise es schloss alles, aber die Börsen blieben offen. Ich hätte als erstes die Börsen geschlossen. Also ich habe da mich ärgert es jedes Mal, wenn ich vor der Tagesschau diese sehr eloquenten, sehr klugen Börsenberichterstattung sehe. Aber das ist sozusagen am Ende der Tagesschau das Wetter und am Anfang die Börse. Das sind so die beiden Naturnotwendigkeiten, zwischen denen wir uns bewegen. Also da kann man, glaube ich, schon sehr einfache Dinge sagen, die notwendig sind. Aber weil Sie das, ich bin leider, hatte ich Ihnen ja auch geschrieben, ich bin leider kein philosophischer Kopf, aber natürlich kann man für frei kann man sich nur selbst erklären. Also und ich glaube, das hat auch mit sozusagen, vielleicht ist das sogar das viel Menschlichere, dass der Mensch gar nicht immer mehr und mehr haben will. Also ich bin ziemlich überzeugt, dass das auch so was Antrainiertes ist. Aber ich merke eben auch diesen enormen Druck, der heute auf Jugendlichen lastet. Also von den ganzen Kleidungscodes bis was man macht und nicht. Also da, ich meine, wir hatten diese komische Pionier- und FDJ-Sache, aber was einer anhatte, also ich sehe mich da selbst kritisch, weil wir hatten immer ein bisschen Westdelt, sodass ich immer mal ein paar Jeans hatte. Also ich bin da auch privilegiert gewesen, muss ich sagen. Aber eigentlich so, eigentlich hat also es, man hat niemanden irgendwie komisch angeguckt, weil er keine hatte oder so. Also das spielte wirklich überhaupt keine Rolle. Und ich finde es eben auch etwas, wenn das jetzt nicht zynisch klingt, ich vergaloppiere mich jetzt vielleicht, aber ich und meine Frau oder meine Frau und ich, wir kommen wirklich ganz gut so um die Runden, aber es gibt aber wir müssen auch sparen, um mal das zu kriegen, das zu kriegen, das zu kriegen. Und sie sagt immer, ich will gar nicht mehr Geld haben. Ja, und das ist eigentlich, das finde ich richtig. Also ich meine, uns steht's überdurchschnittlich gut, das muss man auch sagen. Aber dieses immer mehr und mehr und mehr, damit ein und diese, also meine, was sind diese Finanzmärkte? Ich bin nie so sehr erschrocken wie in dem Moment, als ich plötzlich das Wort Realwirtschaft hörte. Ja, also zu sagen, das, was dort passierte, das hat nichts mit der Realität zu tun. Und es wird das ganze Geld dorthin geschickt, wo man möglichst schnell, möglichst viel produzieren kann. Und das haut die Menschen kaputt, das haut die Erde kaputt. Und wir könnten dem Einhalt gebieten, wenn wir wollten. Ja, also das sind ja keine übermächtigen Dinge. Und also ich glaube, der Mensch ist sehr viel besser, als ihn der Kapitalismus sein lässt.
Ja, das ist... Es ist ja eine Sucht, also eine anerkannte Sucht, also das mit dem Kaufen. Das sollte man ruhig ernster nehmen. Also auch im Umfeld. Und klar, das, was der Einzelne tut, ist ja eigentlich auch ja nicht so viel gegen das, was im Großen und Ganzen läuft. Ich arbeite eben viel und sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen, weil die eigentlich auch radikal sind oft im Denken radikaler, sich mehr trauen, Sachen in Frage zu stellen in einem bestimmten Alter. Also je älter sie in der Schule, je länger sie in der Schule sind, umso stärker nimmt das auch ab. Das merkt man, dass die Schule einen da schon ganz gut, also wenn es schon um die konkurrierenden Gymnasiasten geht oder wer jetzt vielleicht an das Gymnasium, an das Bessere kommt und so weiter, da merkt man das schon. Die Konkurrenz, der Konkurrenzgedanke ja auch längst die Schule auch dominiert. Aber ich arbeite halt auch mit vielen Jüngeren zusammen und erlebe eben, um das von den Menschen, dass sie ja, Menschen sind fabelhaft, ja, so viel steht fest. Und was aus ihnen wird, ist die andere Frage. Und da gibt es ja so viele Faktoren, die gesellschaftliche und persönliche. Und was ich da immer wieder feststelle, an Not ist Zeit. Und Zeit ist so etwas, das wir nicht geschenkt bekommen, Zeit ist endlich. Und das müsste viel stärker im Fokus sein, auch im Umgang miteinander überhaupt. Und das ist eben eine Währung, die ist wirklich hart. Und also ich erlebe Kinder, die unterm Tisch liegen und den ganzen Unterricht lang sich nicht konzentrieren können. Die Lehrerin hat aufgegeben, sagt, der muss schlafen, der ist wirklich müde. Und es kommt raus, das ist ein Kind, der hat alles. Also seine Eltern finanzieren ihm alles. Und was am Ende rauskommt, ist, dass er die ganze Nacht durchzockt. Er hat niemanden, der ihm Halt gibt und er geht in diese Welt. Das ist ein rauschhafter Zustand. Er ist einfach so lost. Und also diese Wohlstandsverwahrung, wo man ja auch an diesen Krankheitsbildern ja auch sieht, sehr genau an einzelnen Personen sehr genau sehen kann, was schiefläuft. Der hat einfach niemanden, der mit ihm redet.
Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir zum Publikum öffnen, die mir jetzt sozusagen in diesem Themenkontext nochmal so relevant erscheint. Wir sprechen ja viel auch gerade bei Kindern und Jugendlichen tatsächlich vor diesen Gefahren und auch den Freiheitseinschränkungen, die durch diese ganzen digitalen Medien in die wir ja später reingekommen sind, zum Teil schon als Erwachsene mit einem anderen Selbstbewusstsein in die sozialen Netzwerke, die uns noch nicht begleitet haben seit ganz klein. Und es gibt da ja auch Studien dazu, also unfassbare Dinge, was zum Beispiel Instagram mit dem Körperbild von jungen Mädchen macht. Da gibt es wirklich ganz massive Freiheitseinschränkungen letztlich, die durch eben so ein globales Netzwerk entstehen. Und trotzdem, weil ich jetzt nochmal wirklich diese Woche Ihren Roman nochmal gelesen habe, ja, das ist eine schreckliche Art, seine Jugend zu verbringen, in durchzockten Nächten oder auf Instagram. Aber es gibt doch auch reale Freiheitseinschränkungen durch reale Gewalt. Also wenn wir von Realwirtschaft reden, es gibt auch die digitale Gewaltförmigkeit des Digitalen, die ist aber auch nochmal zu unterscheiden. Also wie vergleichen Sie das? Wie kommt Ihnen das vor, wenn man diese Debatten jetzt führt, auch vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen?
Nee, es ist ja eine entkörperlichte Kommunikation, also dass die Körper dabei auch immer mehr die Form von immer künstlicher werden oder immer mehr künstlichen Vorbildern folgen, ist fast logisch. Ja.
Also heute erscheint aber.
Heute erscheint aber, stimmt.
Also die neue Platte von ABBA mit den Avatar.
Mit den animierten, also mit den animierten Sängerinnen und Sängern, ja. Ja, oder in Staaten, also in den USA bekommen 18-Jährige eine Gesichts-OP reiche Kids eine Gesichts-OP und dann gibt's, und die lassen sich alle ähnlich, also die sehen dann alle ähnlich aus. Die erkennt man. Man erkennt die quasi, wenn die bei dem Chirurgen waren, dann sehen die, also wie, und das ist ja eine ganz große traurige Sache, wenn die Individualität der Leute derartig in der wahren Förmigkeit des Menschen, also auch im Äußerlichen. Also das ist ja, da kommt es ja zur Vollendung.
Also jeder tut genau, Albtraum, was er will, und alle wollen dasselbe. So.
Ja, jeder fühlt sich zu Hause in dem Moment als ganz individuell. Das ist jetzt nur das, was ich kann. Ich. Und das muss man ja auch ganz oft sagen, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Aber man tritt vor die Tür und man ist Teil einer Menge, einer nahezu identischen Menge.
Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und der Forschungsbibliothek wie immer für die Gastgeberschaft. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
Und vielen Dank für die schöne Moderation.
Vielen Dank. Danke.